Willkommen zum Next Chapter Podcast von Ex Libris. Autorinnen, Autoren und Bookfluencerinnen lesen aus ihren eigenen Werken oder aus Geschichten vor, die sie lieben und sprechen im Interview über ihre Bücher, sich selbst und das Leben. Was liest die Jugend heute eigentlich? Eine Frage, die wohl nur die Jugend selbst wirklich beantworten kann. Eine Stimme dieser Generation ist Janina Yildiz, besser bekannt als Bookfluencerin One True Book Nerd. Über 2000 Lesebegeisterte folgen ihr auf Instagram und tauschen sich dort über ihre Lieblingsbücher aus. Heute liest Janina aus einem spannenden Young Adult Roman vor und gibt damit einen guten Einblick, was bei der jungen Leserschaft gerade angesagt ist. Viel Vergnügen mit Janina und Break Up and Butterflies von Kira Groh. Im Anschluss spricht sie mit Flavio Stucki unter anderem darüber, welche Rolle Geld in der Welt der Bookfluencer spielt.
Hallo zusammen, ich bin Janina oder eben auch Nina und ich freue mich, zu euch heute aus dem Buch vorlesen. Kapitel 10. Frau Tumnus hat einen Vogel. Ich tippe die 700. Variante der Floskel Danke für deine Glückwünsche in den Chatbereich von Alex Blog-Profil. 700 Mal danke ich in Alex' Namen einer wildfremden Person für ihre Anteilnahme an einer Beziehung, die sie für meine eigene hält. Danke dir, Süße. Thank you so much. It means the world. Tausend Dank und Küsschen, meine Liebe. Ich bin so glücklich. Danke. Appreciate it. Thanks a bunch. Ich antworte auf Deutsch, auf Englisch, auf Emojisprache, immer in der Tonalität, die wir auf dem Blog A Galaxy of Mine pflegen. Niemals mit meiner eigenen Stimme. In den letzten 5 Tagen hat sich einfach alles geändert. Alles ist schiefgegangen. Und nicht mal mein Versuch, es zu verdrängen, ist geglückt. Die einzige Person, die mir in den letzten Tagen das Gefühl gegeben hat, kein Niemand zu sein, hat gestern Abend mit der enttäuschendsten und verwirrtesten Miene die Couch, mein Büro und höchstwahrscheinlich auch mein Leben verlassen. Was ist nur los mit mir? Wieso holen mich all diese Gefühle ein? Wo bleibt mein Abwehrmechanismus, der mich in unvernünftigen Übersprunghandlungen bewahrt? Der mir versichert, dass mein Leben genug ist? Ich warte auf diese altbekannte Gewissheit, dass rationale Langeweile die einzig wahre Lösung für mich ist. Aber nein, stattdessen entdecke ich beim Anblick des erstbesten, hochgewachsenen Lebenskünstlers die Abenteuerlust in mir. Als Alex zur Mittagspause immer noch nicht aufgetaucht ist, mache ich also, was ich immer mache. Ich mache weiter. Ich lasse alle Indizien dafür, dass ich im Büro geschlafen habe, in den Koffern verschwinden, stelle sie vor die Bürotür und mache mich daran, meinen Plan B zu schmieden. Oder, naja, in Anbetracht meiner grausigen Realität aus Designer-Couch Rückenschmerzen, Takeaway-Blähbauch und schlechten Marius-Gewissen muss ich mir eingestehen, dass das hier schon lange nichts mehr mit einem Plan zu tun hat. Ich setze mich mit meinem Handy an den Schreibtisch und lasse den Blick durch den Raum schweifen. Die Spuren meiner Hilf-, Kontroll- und Freunde, bei denen ich hätte unterkommen können, Losigkeit, sind nun beseitigt. Aber wirklich besser fühle ich mich noch nicht. Zeus springt an meinem Bein hoch und fordert mich so auf, ihn auf meinen Schoß zu kraulen. Ich leiste Folge. Dann setze ich meinen Versuch fort, wieder Struktur in diesen Affenzirkus zu bekommen, zu dem mein Leben geworden ist. Es ist heiß heute. Wie soll es auch anders sein? Natürlich wird es zum ersten Mal in diesem Jahr fast 30 Grad warm, wenn ich wieder einmal mit 3 gigantischen Hartschalenkoffern und einem Hund unter der Achsel auf hohen Hacken durch halb München strampeln muss. Und selbstverständlich muss besagter Hund ausgerechnet an diesem Tag seine jahrelange Trägheit ablegen und urplötzlich ein Hyperaktivitätssyndrom entwickeln. Zeus zappelt herum, als hätte ich ihn auf den elektrischen Stuhl gefesselt. Dabei will ich das arme Tier doch einfach nur nicht alleine im Büro lassen. Ehrlich, ich dachte, ich tue ihm einen Gefallen, wenn er mich auf meinen Trip begleiten darf. Dieser Trip, der für mich unweigerlich eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit werden wird. Als ich in München-Pasing ankomme, weiß ich nicht mehr, ob meine Mascara vor Schweiß oder vor Tränen im ganzen Gesicht verteilt wurde. Ich versuche mir, die schlimmsten schwarzen Schlieren mit dem Zeigefinger unter den Lidrändern wegzuwischen. Mein erster Eindruck soll nicht der einer verheulten Schreckschraube sein. Auf dem Weg hierher war ich mehrfach kurz davor, einfach in der Bahn sitzen zu bleiben, bis nach Mammendorf durchzubrettern, retour zu fahren und am Marienplatz wieder auszusteigen, als wäre nie etwas gewesen. Als hätte diese Spazierfahrt nur meiner Entspannung gedient. Bis zu meinem Telefonat mit Anne dachte ich, dass mir die Erkenntnis, ohne Sebastian keine Freunde mehr zu haben, an die Nieren ging. Doch unterbewusst muss mir die ganze Zeit klar gewesen sein, dass die Trennung von Sebastian unweigerlich auf eine andere Aufarbeitung der ganz anderen Art hinauslaufen würde. Viele Jahre konnte ich die immer seltener werdenden Besuche, die ausbleibenden Anrufe und das Loch in meinem Herzen, wo einst mein Bruder gewesen ist, auf ihn schieben. Sebastian und Eugen in einem Raum, das vertrug er einfach nicht. Jetzt gibt es aber keinen Schutzschild mehr. Zeus tänzelt ohne Leine neben mir her und ist offensichtlich dankbarer darüber, dass ich ihn nicht mehr im Schwitzkasten halte. Die Gefahr, dass er von einem Auto überrollt wird, erscheint mir gering. Die Gegend wirkt wie ein schicker kleiner Vorort, in dem selbst die Pflasterwege, die von den Einfamilienhäuschen zu den Mülltonnen führen, als Spielstraßen ausgewiesen sind. Mir wird noch schwerer ums Herz. In so einer Siedlung habe ich immer wohnen wollen. Das hier hätte mein Happily Ever After werden können. 2 oder 3 Jahre, eine Beförderung und eine Schwangerschaft noch, und Sebastian und ich hätten uns einen Stadtteil wie diesem leisten können. In einer Doppelhaushälfte oder einem Reihenhaus mit Kamin. Das war der ursprüngliche Plan. Die Adresse, zu der ich auf dem Weg bin, ist in meinem Handy mitsamt einer Nummer abgespeichert, die ich seit über 6 Jahren nicht mehr kontaktiert habe. Seit diesem desaströsen Weihnachten, dass das erste Fest der Familien werden sollte, das ich mit Sebastian und meiner Familie gemeinsam feiere. Ich hatte einkalkuliert, dass das Auseinandertreffen unangenehm werden würde. Mamas obligatorischer Heulkrampf, ihre Salve an Erinnerungen an die wunderschönen Weihnachtsfeste davor und Papas Schweigen. Damit hatte ich gerechnet. Darauf hatte ich Sebastian und ehrlich gesagt auch mich selbst vorbereitet. Ich hatte mir für all diese Szenarien Rechtfertigungen zurechtgelegt, um Sebastians Bild von einer perfekten Familie nicht zu zerstören. Wir waren schon eine Weile zusammen. Er kannte meine Eltern und er wusste, wer sie waren. Er wusste, dass sie dachten, mein Leben wäre perfekt, weil ich nun ja ihn hatte. Wovon er nicht wusste, war Eugen. Eugen war in jenem Dezember 18 und es sollte der letzte Monat werden, den er in unserem Elternhaus verbrachte. Kurz nach Neujahr zog er aus. Er lebte bei Freunden in WGs irgendwo, Hauptsache nicht bei meinen Eltern. Seine Post wurde weiterhin zu unseren Eltern geschickt und ab und an kam er vorbei, um sie abzuholen. Meine Eltern sprachen mit mir nie darüber, wie es ihm ging. Ich fragte auch nicht nach. Einmal im Jahr sahen wir uns dennoch, an Weihnachten, was ironisch ist, weil es somit gleichzeitig der Jahrestag unseres Bruchs ist. Bei diesem Zusammentreffen sind alle immer sehr darauf bedacht, jene Themen zu umschiffen, die zu Diskussionen führen. Und das ist der wahre Grund, wieso Eugen und ich überhaupt jemals in diesen bescheuerten Streit geraten sind. Es ging nie darum, dass er ist, wie er ist. Ich habe ihn immer respektiert und akzeptiert. Dass ich bis heute keine Gelegenheit und keine richtigen Worte gefunden habe, mich mit ihm zu versöhnen, lag immer an der Eigenart unserer Familie, alles totzuschweigen. Eugens aktuelle Adresse habe ich von Mama bekommen. Ich werde ihm sagen, dass er anständig zur Hochzeit kommen soll, hat sie gesagt. Darum geht es doch gar nicht, Mama. Das ist mir egal, warf ich ein. Aber Sebastian ist es nicht egal. Also übertrug ich Eugens Adresse und Telefonnummern mit fast feuchten Augen in mein iPhone, wo sie seither geschlummert haben. Bis jetzt. Das Haus in der Mendelssohn-Bartholdi-Straße Nummer 1 erweist sich als ein hübscher, dreigeschossiger Steinbau mit roter Fassade. Auch hier gibt es einen gepflasterten Weg von der Straße bis zur Haustür. Weil es am Gartenzaun keine Klingel gibt, das Türchen aber nur angelehnt ist, lasse ich die majestätischen Drogendealer-Koffer erst einmal davor stehen. Ich bin eh viel zu durchgeschwitzt, um sie jetzt noch ans und womöglich ins Haus zu schleppen. Ich finde die Klingel neben der Eingangstür. Aber nirgends ist ein Namensschild angebracht. Was, wenn Eugen gar nicht mehr hier wohnt? Was, wenn ich gleich eine vierköpfige Familie aufscheuche, die seinen Namen noch nie gehört hat? Egal, ich nehme mir ein Herz und klingle. Aus der Gegensprechanlage dringt ein gehauchtes Hallo. Ein ausgesprochen sinnliches Hallo, das zu einer in Schals und Goldschmuck gewandten Wahrsagerin auf einem Jahrmarkt passen würde. Die Stimme klingt fast verboten erotisch. Dabei habe ich sie erst ein Wort sagen hören. Wie sexy kann denn ein bloßes Hallo schon sein? Hallo, ist Eugen zufällig da? Ich drücke Zeus wieder eng an mich. Dann erklingt der Summer und ich drücke die Tür auf. Der Stein, der mir von Herzen fällt, ist etwa so groß und schlagkräftig wie eine Abrissbirne. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es überhaupt durch die Eingangstür schaffe. Verblutzt blicke ich in den Flur, der sich mir eröffnet. Kurz werfe ich einen Blick zurück auf die Straße, um sicherzugehen, dass ich noch in München bin. Plötzlich öffnet sich am anderen Ende des Flurs eine Zimmertür, nur einen Spalt breit. Und heraus kommt kein Faun, sondern eine Frau, die viel zu umfangreich für den kleinen Durchgang ist. Sie quetscht sich vorsichtig hindurch und kommt auf mich zu. Sie hat eine große Oberweite, die auf- und abwiegt, als sie sich nähert. Eine Brust droht fast aus dem weiten Kleid herauszufallen. So jemanden wie sie habe ich noch nie gesehen. Ich gebe mir die allerbeste Mühe, sie nicht allzu argwöhnisch anzustarren. Aber ich bin mir sicher, dass sie mein Erstaunen deutlich auf meinem Gesicht abzeichnet. «Hallo», sagte sie. «Ich erkenne die erotische Stimme aus der Sprechanlage. Wie kann ich Ihnen helfen?» Als sie lächelt, bin ich mit einem Mal ganz von ihr eingenommen. Sie blickt mir nicht einfach nur in die Augen, sie scheint meine Seele zu durchdringen. Bestimmt kann sie anhand eines Blickes erahnen, was mir in den letzten Tagen widerfahren ist. Denn wenn diese Frau nicht hell sehen kann, dann kann es niemand. Ich wollte Eugen besuchen, erkläre ich mich, denn mir wird nun ziemlich bewusst, wie absurd es ist, jemanden zur Mittagszeit unangekündigt unter der Woche zu besuchen. Vor allem, wenn ich nicht mal weiß, was diese Person beruflich macht. Aber wie absurd ist es überhaupt nicht zu wissen, was der eigene Bruder arbeitet. Mama erzählt mir nichts von ihm. Sie glaubt fest daran, dass Dinge erst durchs Aussprechen Realität werden. Womöglich haben wir auch deswegen nie mehr über das schicksalhafte Weihnachtsfest gesprochen. Für sie ist es einfach nie passiert. Eugen, ich glaube, du hast dich in der Tür geirrt, Schätzchen. Meine innere Abrissbirne schwingt und donnert mit voller Wucht von innen gegen meinen Brustkorb. Er wohnt doch nicht hier? Ist er umgezogen? Hier hat niemals ein Eugen gewohnt, Liebes. Hat Eugen unseren Eltern etwa eine falsche Adresse aufgeschrieben, um spontanen Besuchen zu entgehen? Verständlich wäre es ja. Bevor ich etwas erwidern kann, schießt ein zartblauer Schatten aus der angelehnten Tür am Ende des Flurs. Wie ein Pfeil saust er durch das etwas durch die Luft, dann landet es mitten auf dem Kopf der Frau. Es handelt sich um einen kleinen, hellblauen Vogel mit einem runden Köpfchen und einem klackernden, gebogenen Schnabel. Schnell, Liebes, schnell, die Tür! Ich sehe mich um und verstehe nicht ganz, was sie meint. Die Tür, Liebes, du musst sie bitte schließen, sonst ist Penny Lane auf und davon. Penny Lane? So wie das Lied von den Beatles? Geistesabwesend schließe ich die Tür, bis mir panisch einfällt, Scheiße, meine Koffer. Ich, meine Pupillen rasen zwischen der Frau, dem Vogel, dem Hund, auf meinem Arm hin und her. Gott, was für ein logistisches Dilemma. Wo bin ich hier nur gelandet? In so einer Art Rätsel wie das mit dem Bootsmann, der Ziege und dem Kohlkopf kann ich kurz, mein Hund, ich muss, meine Koffer, setz ihn ruhig hier ab, Schätzchen. Ich bin mir sicher, er tut den Vögeln nichts. Na gut, so viel Zuversicht soll mir genügen. Wenn Zeus Penny Lane in meiner Abwesenheit zu Vogelsashimi verarbeitet, trage ich wenigstens keine Verantwortung. Mit letzter Kraft wuchte ich meinen Koffer in die Haustür. Eugen Klauk versuche ich es nochmal mit dem Namen meines Bruders. Er ist mein Bruder. Plötzlich geht in dem vogelgekrönten Kopf ein Licht an. Oh, du bist Mara, die verlorene Schwester mit dem engstirnigen Managerfreund. Ich schlucke schwer. Oder, wenn du mir die Spekulation erlaubst, fügt sie mit einem Blick auf meine Koffer hinzu, Mara, die Frau ohne den engstirnigen Managerfreund. Ich atme tief ein, meine Brust zittert. Hey, 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 Liebchen, nicht weinen, das kriegen wir schon wieder hin. Warte hier, ich hole Veda. Wer oder was ist ein Veda?
Danke vielmals, Nina, fürs Vorlesen aus der Kira Groh, ihrem Breakups and Butterflies. Wir haben eine Verlosung zum Auflösen.
Ja.
Erlösen wir doch die lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Wer auch immer gewonnen hat, findet ihr noch per Chat raus. Die Frage war, wie heisst du in der Buchbubble? Also, was ist dein Username? Willst du das auflösen?
Genau, also in der Buchwelt kennen mich die meisten unter dem Username One True Book Nerd.
An einem Stück, ohne,
genau.
Ohne Unterstrich.
Genau, ich glaube, da braucht es gar keinen Punkt.
Unter dem Namen finden wir dich auf TikTok, Instagram.
Genau, auf TikTok und Instagram. Auf Instagram bin ich ein bisschen aktiver, ich bin schon fast ein bisschen zu alt für TikTok.
Eure Fragen wie immer auch gerne im Chat, dann kann ich dir nämlich Nina stellen. Die Autorin Lilly Lukas sagt, niemand verbindet Herzklopfen und Humor so wie Kira Groh. Bist du mit dem einverstanden? Und wieso nicht oder wieso?
Absolut. Kira Groh ist echt einfach so eine Autorin, die schafft es zum Bücherschreiben. Die sind nicht perfekt. Bücher sind nicht perfekt, Charaktere sind nicht perfekt. Und genau das macht ihre Bücher perfekt. Das ist einfach so, es geht das Herz, es ist relatable, man kann sich damit identifizieren, was sie sagt. Auch die Probleme, das sind so richtige Alltagsprobleme, die ich und du auch haben. Und genau das liebe ich einfach an ihren Büchern.
Hast du dann schon mehrere von ihr gelesen?
Ich glaube, ich habe alle Bücher von ihr gelesen, die sie bis jetzt geschrieben hat.
Weißt du, wie viele das sind?
Uff.
In etwa?
Ich glaube, 10 bis 12, so ist ein bisschen schwierig. Sie hat noch früher noch schon Bücher geschrieben.
So mehr, als ich gelesen habe. Wie viele Bücher hast denn du daheim? Vor der Schule?
Ich würde sagen, ja, um die 2000 Bücher.
Oh, hoppla.
Ich habe eine Bibliothek daheim.
Ja, das ist vorhin auch schon gesagt worden. Wie hast du die erzählt?
Hey, ich bin gezügelt vor ein bisschen mehr als einem Jahr und musste in IKEA-Säcke, hey, wenn ihr mal mit Büchern zügeln müsst, die grossen IKEA-Taschen, die sind euer bester Freund, weil die kannst du füllen mit Büchern und kannst sie immer noch tragen. Absoluter Geheimtrick. Und dort hatte ich halt, ja, ein bisschen im Gefühl gehabt, wie viele Bücher ungefähr in so eine Tasche passen. Und ja, ich wusste, wie viele Taschen dass ich in die IKEA holen musste. Ja, ein bisschen Angst gehabt, dass sie mich als Horter bezeichnet. Ja.
Du bist eine Bookfluencerin. Also, das ist Influencerin und Book kombiniert zu einem supermodernen Wort. Kann man von dem leben?
Hey, ich bin sicher. Ich bin sicher, es gibt Leute, die von dem leben können. Ich gehöre nicht dazu. Ich würde es aber auch nicht wollen. Weil das, was ich so gerne mache, ist, dass ich lesen kann, wann ich will, wenn ich es will, in welchem Ausweis, wo ich will. Wenn ich knietief in einer 18-teilige Reihe über eine Grossfamilie irgendwo in Alaska steckt, dann lese ich die. Und das würde nicht gehen, wenn ich damit Geld verdienen müsste. Weil dann wäre ich erstens darauf angewiesen, dass ich nur neue Bücher lese. Ich wäre auf Kooperation angewiesen. Dann wird mir vielleicht noch gesagt, ja, das solltest du jetzt vielleicht im Internet nicht sagen. Ja, ich mache es gerne auf meine Art, meine Rezensionen, wenn ich ein Buch nicht gefunden habe, nicht gut gefunden habe, ist es mir wichtig, dass ich das auch sagen kann. Und sobald dann Geld im Spiel ist, ist das einfach ein bisschen schwierig. Ich bin sicher, es gibt Bookfluencer, die können von dem leben, vor allem halt auch im deutschen und amerikanischen Bereich. Für mich ist das aber kein Traum.
Aber du arbeitest nebenan, ja, im Spital. Wie geht das nebeneinander?
Hey, das werde ich aber wirklich oft gefragt, vor allem wenn ich sage, wie viele Bücher das ich lese. Lesen ist für mich so, wie andere Leute kommen heim und schauen Fernsehen. Das ist so, ich lese im Zug, ich lese Hörbücher beim Putzen, nach dem Feierabend sitze ich auf dem Sofa und lese. Das ist so mein Ding. So wie halt Gamen für jemanden ein Ding ist oder Spiele spielen für jemanden. Oder Leute gehen ins Fußballtraining. Das machen sie nicht. Das ist vielleicht besser. Sonst bricht mir wahrscheinlich etwas. Aber das ist schon immer mein Ding gewesen. Und ich glaube, es wird auch noch lange mein Ding bleiben.
Also in Filmfanatikerin bist du jetzt nie geworden? Oder schaust du Filme überhaupt? Oder?
Ich schaue Filme, ich schaue auch Serien. So, ich bin so ein typischer Nerd. Gerade so mit Star Wars hat man mich immer, Harry Potter, Game of Thrones, Herr der Ringe sowieso, Herr der Ringe einfach das Beste. Und ja, ich schaue das auch mega gern, aber es ist wie nicht das, was ich brauche zum Abschalten. Das, was ich brauche zum Abschalten, ist Ruhe und ein gutes Buch. Genau. So verbringe ich meine Übung.
Der Louis im Chat fragt, bei welchem Buch hast du das letzte Mal so richtig gelacht?
Ui, so richtig gelacht. Hey, ich glaube bei Horror Date von Sebastian Fitzek. Der ist jetzt gerade recht neu rausgekommen. Es ist nicht ein Thriller. Der Sebastian Fitzek ist ja bekannt für seine Thriller. Hat jetzt mit Horror Date sein drittes Nicht-Thriller-Buch rausgebracht. Und das ist so lustig. Der Sebastian Fitzek ist so ein lustiger Mensch und hat so einen guten Humor, der hat leider in seinen Thriller nicht so Platz hat. Und genau da kommt über in Horror Date. Also für alle, die schon mal ein richtiges Schiss Date hatten, das ist euer Buch. Es ist einfach wirklich so richtig witzig.
Du als Buchbloggerin, Bookfluencerin, schreibst selber keine Bücher. Ist das so? Oder schreibst du an einem Buch?
Nein, ich habe bis jetzt noch kein Buch geschrieben. Ist jetzt auch nicht gerade in nächster Zeit die Planung. Ob ich es nie mache, kann ich nicht sagen. Ideen hätte ich en masse, aber Zeit und vor allem halt auch das Ansitzen und Schreiben. Ich glaube, nur weil ich gut kann Bücher lesen oder schnell Bücher lesen, heisst das nicht, dass ich auch gute Bücher schreibe. Ich weiss, dass es wahnsinnig gute Bloggerinnen gibt. Eine kommt jetzt gerade nachher und die schreiben richtig tolle Bücher. Ich weiss aber nicht, ob ich dazugehöre.
Über was würdest du schreiben, wenn du müsstest?
Ich glaube, ich würde so eine richtig Schnulze schreiben. So richtig schön mit allen Klischees. Wirklich, ich würde, glaube wirklich checklistenmässig Klischees abdecken, nur weil ich es lustig finde. Ich lebe für Klischees. Ich will da meine Smalltown-Romance, wo das Stadtkind in das kleine Dörfchen kommt und sich dann da in, keine Ahnung, in einen Bauer verliebt oder in einen Coffeeshop-Owner. Und dann sind sie plötzlich mega glücklich miteinander, wo sie sich am Anfang gar nicht können schmücken. Das ist genau das, was ich brauche. Dann noch irgendeinen lustigen Sidekick, irgendeine Oma, die sich immer einmischt und am besten noch einen Hund. Und dann bin ich gebucht. Und genau so eine Geschichte würde ich wahrscheinlich schreiben.
Wer weiß, vielleicht in den nächsten 10 Jahren entdecken wir mal ein Buch von dir auf dem Bücherregal.
Vielleicht hocken wir dann da und dann lese ich aus meinem eigenen vor.
Cool, danke, bist du da gewesen, Nina, a.k.a. One True Book Nerd, und hast uns vorgelesen.
Danke, dass ich dafür da sein.
Das war eine Folge des Next Chapter Podcasts von Ex Libris. Danke, dass du dabei warst. Hör gerne gleich weiter und tauche noch tiefer in die Welt der Geschichten ein. Es gibt weitere spannende Lesungen zu entdecken. Lausche und lass dich inspirieren. Alle Bücher auf exlibris.ch.